Nach meinen zahlreichen Videos über die Mondlandung soll es heute mal wieder etwas über SpaceX geben, damit hier die Raumfahrtbegeisterten nicht ein wenig oder nicht zu kurz kommen. Und deshalb fasse ich mal das, was sich im Jahr 2019 so getan hat, ein bisschen zusammen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und es gab eine Frage bei Quora. Quora ist eine Webseite, wo ein Haufen über Tesla und SpaceX abgeht, wo Fragen gestellt werden. Manchmal sind das auch so rhetorische Fragen, wahrscheinlich von Angestellten gestellt, die dann im Anschluss beantwortet werden. Und dort ist ein riesen Wissen um diese Firmen enthalten, die ja so ein bisschen rauströpfeln vom Inneren der Unternehmen. Und eine Frage war, 2019 war für SpaceX ja eigentlich ziemlich lahm, hat es seinen Schwung verloren? Ja, nun war es wirklich so lahm. Und normalerweise schreibe ich auf Quora nichts. Ich habe genug hier auf meine eigenen Kanäle zu tun und bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland, also auch an Sie, die Sie hier zuhören. Da habe ich dann mich mal erlaubt, ein paar Antworten zu schreiben oder mal zusammenzufassen. 2019 war eigentlich das fantastischste Jahr, was SpaceX geschafft hat. Von der gesamten Bedeutung, wenn man jetzt den größten Schritt sieht, da war das sicherlich A, dass ihre Starts mit dem Merlin-Triebwerk überhaupt funktioniert haben und dass man das erste Mal Recycling-Raketen hat, dass man sie wieder starten kann. Da habe ich hier unten für Sie ein Video über Recycling-Raketen schon von 2015, glaube ich, wo es Ihnen das erste Mal gelungen ist. Aber wenn man so von der Gesamtbedeutung, von der Schwere, vom Impact auf den gesamten Weltraummarkt und auf die Weltraumentwicklung sieht, dann war dieses Jahr eigentlich das Tollste und Beste von SpaceX, was man sich vorstellen konnte. Und zwar haben wir den Start, und das war für mich das Wichtigste, von 60 Starlink-Satelliten auf einen Schlag gesehen. Gut, 5 Stück haben sich verabschiedet, funktionieren nicht. Auch das ist bei Starts ist das durchaus in der Lage oder an der Normalität, dass Dinge nicht funktionieren. Aber die anderen Satelliten funktionieren wohl soweit und haben ihre Positionen dann mit ihren Ionentriebwerken auch erreicht. Also eine gigantische Geschichte und das 60 Stück mit einem einzigen Start. Wie die als Startvorrichtung sich selbst verwendet haben, aufeinander saßen, die Satelliten auf der Taktstraße gefertigt werden, dass die selber gefertigt werden, nicht bei irgendeinem Satellitenhersteller in Auftrag gegeben werden. Alles das vertikal integriert innerhalb SpaceX, eine also nicht hoch genug zu bewertende Situation, die dort geklappt hat. Und das ist der erste Schritt, um SpaceX jetzt neben dem Launch-Einkommen, was sie haben. Sie haben also von den kommerziellen Starts also fast alle gekriegt. Ne? Also die Russen starten vergleichsweise wenig von den kommerziellen und die Europäer starten wenig von den kommerziellen. Sie sollen jetzt Galileo-Satelliten noch starten mit der Ariane 6. Da werden wir Milliarden zu viel bezahlen als Bürger. Das ginge billiger. Sie haben diesen Markt eigentlich im Sturm erobert. Und da gibt es bei Wikipedia ein Diagramm. Ich versuche Ihnen das mal hier einzublenden. Der Anteil der kommerziellen Starts bei SpaceX. Ich glaube, das war aber nur bis 2017 geführt. Mal gucken, ob Sie jetzt ein neues mit 2018 schon haben. Die Kurve geht so hoch. Ne? Oder so hoch. Muss ich mir mal andersrum zeigen. So, dann das Zweite war, dass die Falcon Heavy nach ihrem Probestart, nach ihrem ersten Probeschuss, wo sie den Tesla Roadster Richtung Mars oder in eine Sonnenbahn geschickt haben, die den Mars kreuzt, hat sie nun kommerziell das erste Mal ordentlich geliefert. Und zwar hat die jetzt nicht einen Satelliten geschickt oder zwei Satelliten geschickt oder drei. Nein, sie hat 24 Satelliten mit einem Start ausgeliefert. Und das war Bedingung dafür, dass das amerikanische Militär diesen Träger anerkennt, dass das Triebwerk zum Ausliefern von Satelliten mehrfach im Orbit gestartet werden kann. Bislang war es ja so, der Booster schießt das Ding hoch, die nächste Stufe bringt es dann in die Transferbahn für den Satelliten. Der Satelliten wird gestartet und der zirkuliert dann irgendwo. So, und diesmal hat man also den gestartet, dann hat man die obere Stufe gezündet für die erste Transferbahn, hat dort die Satelliten gestartet, die dann ihre eigene Position einnehmen, hat man wieder gezündet, in die nächste Transferbahn gegangen, hat wieder Satelliten gestartet, dann wieder in die nächste Transferbahn, wieder Satelliten gestartet, bis alle 24 Satelliten raus waren. Ein gigantischer Umfang, den man bislang so noch nie im Leben gesehen hat. Zumindest ich habe es nicht gesehen. Zwei Dutzend Satelliten ausgesetzt. Also eine fantastische Leistung. Da kann man dann verkneifen, dass der Center Core wieder nicht hat landen können, sondern verloren ging. Er muss bei dieser Falcon Heavy auch so schnell sein und ist schon so weit von der Erde entfernt, dass dort das Abbremsmanöver schwierig ist. Ne? Schwierig. Wie gesagt, ein Bleistift auf der Spitze landen. Ja, gut, aber die beiden Startbooster haben sie retten können. Da haben sie ordentlich Geld zurückbekommen und der Core Booster ist weg. Was für mich eigentlich finanziell noch interessanter war, war eine Ankündigung über einer Pressemeldung, dass sie in Zukunft Omnibusse fahren werden. Was ist Omnibus? Das gibt es aus dem Marketing. Da kann man eine Umfrage starten. Das Ding heißt wirklich Omnibus. Da gibt man es einem Marktforschungsunternehmen und das befragt dann in seiner Klientel und hat dann ein Set von Fragen und dann kann man in diesem Set von Fragen, 20, 30 Stück, kann man 2, 3, 4, 5 buchen für feste Gelder und kriegt die beantwortet. Wie bekannt ist whisky.de? Und dann gucken die Leute durch und sagen, kenne ich nicht. Null. Dann kriegen sie nachher raus, wie ihre Marktverbreitung ist. Und dann bei anderen Fragen wird dann bei denen gestellt, was für ein Auto fahren sie und wie oft sind sie auf Urlaub geflogen und so weiter. Also dieser Omnibus bedeutet ein Zusammenfassen verschiedener Interessen von Leuten und das macht die Sache billiger. So, und jetzt hat SpaceX angekündigt, sie fliegen Omnibusse in den Orbit. Das heißt, man kann auf regelmäßigen Starts kann man seine Satelliten buchen. Wenn die da zwei Dutzend starten können, dann bucht man halt ein Ding. Ne? Und sagt, okay, ich habe eine Tonne, ich habe 500 Kilo, ich habe 10 Tonnen. So, dann bucht man das. Und dann hat SpaceX dazu gesagt, ja, und wenn du es dann nicht schaffst, dann buchst du halt auf den nächsten Start um. Und dann wäre es ja so, dass jetzt da Masse verloren geht, Einkommen verloren geht und es wäre dann auf einmal ein schlechter Start. Ne? Aber wir sagen, du buchst und wenn du es nicht schaffst, fliegst du mit dem nächsten mit. Und der frei werdende Platz, Starlink-Satelliten. Dann starten die entsprechende Menge ihrer eigenen Starlink-Satelliten mit. Das ist die günstigste Art und Weise, wie man Payload leveragen kann, also die Fähigkeit einer Rakete ausnutzen kann, bei maximalem Komfort für den Kunden. Ein Kundenkomfort. Ich muss mich jetzt nicht zwingend darauf festlegen, an dem und dem Tag starte ich. Und wenn ich es dann nicht schaffe, muss der Start verzögert werden. Deshalb kann ein anderer nicht mitfliegen, weil der kein Startfenster hat. Und. Die starten regelmäßig und man bucht sich seinen Satellitenstart dazu. Und damit SpaceX kein Geld verliert, schicken sie Starlink-Satelliten mit. Geil ist das? Ein unendlich kluger Schachzug, wie man mit minimalem Aufwand seine Starlink-Satelliten da hochpumpt. Da haben die Leute gerechnet, kriegt er 200 mit der Falcon Heavy auf einmal hoch. Wie oft muss er starten? Nee, der lässt andere Leute den Start bezahlen. Das ist Weitsicht. Das ist komplexes Denken. Das ist die Zukunft der Kommerzialisierung des Weltraums, dass ein Satellitenstart Commodity wird. Also Eine ganz normale alltägliche Geschichte und er kriegt seine 11.700 Ungrad-Satelliten dann gleichzeitig damit hoch. Boah. Also dann zu sagen, das war wohl eher etwas langweilig und schwach das Jahr, kann man so nicht sagen. Und dann der Start der Raptor Engine. Da gab es ja ganz am Anfang für das senkrechte Starten und Landen gab es diesen Grasshopper, mit dem man das Merlin-Triebwerk da getestet hat. Gibt es wundervolle Videos davon im Netz. Und jetzt hat man eine Stahlbüchse hat man da fliegen lassen mit der Raptor Engine. Die war also mit ganz heißer Nadel geflickt und der hat also gerade die Landung noch geschafft. Dann ist er in so einen Stickstofftank noch weggeflogen und so. Aber das Triebwerk ist geflogen und sie haben Erfahrung gesammelt. Und als nächstes, und sie haben so viel Erfahrung gesammelt, dass sie den Start das nächste Mal mit 20 Kilometer Höhe mit einem vollständigen Flugkörper. Der ist mit Sicherheit nicht vollgetankt, da ist ein Schlubber drin, der ist auch mit Sicherheit nicht so groß, wie das finale Starship werden soll. Und wie Elon Musk immer ein Stückchen vorausdenkt, denkt er jetzt auf einmal an einen Riesenkracher, also an gigantische Raketen, die diese riesige Starship zusammen mit dem, dem Heavy Booster, Super Heavy heißt er, Super Heavy Booster, da in den Weltraum schießen will, bis hin zum Mars. Und darüber hinaus denkt er an noch größere Raketen. Und da hat er ihm gezeigt, dass dieses Triebwerk, dieses Methantriebwerk nun fliegt. Und damit ist er Blue Origin, die ja mit ihrer, New Glenn, meine ich, dann orbital schießen will, auch mit Methantriebwerken. Hat er hier also nun einen vorgelegt und es sieht so aus, als ob er hier weiterhin den Vorsprung vor Blue Origin halten kann. Und das Wichtigste an dieser Methanmaschine ist, Triebwerk ist, dass die chemischen, dass das Methan ein einziges Molekül ist, auf das man die gesamten Brenntemperaturen, Einspritzmengen und so weiter einstellen kann. Und es führt nicht zur Verrußung des Triebwerks. Man kann also stöchiometrisch einwandfrei verbrennen. Deshalb ist auch der Abgasstrahl farblos oder fast farblos, ein bisschen bläulich. Dagegen die Merlin Engines, die laufen mit Rocket Propellant One. Es ist Kerosin, das ist Diesel, wenn man es ganz böse sagen will. Allerdings die Varianz an den Kohlenwasserstoffketten ist geringer. Und damit ist die Rußneigung von so einem Raketentriebwerk niedriger als die Rußneigung eines Dieselmotors. Aber die Raketen fliegen doch mit einer unterschiedlichen Verbrennung. Die kleinen Ketten brennen schneller, die langen Ketten brennen langsamer, bis zum Schluss alles zu Wasser, Dampf und Kohlendioxid wird. Und damit ist der Abgasstrahl, man sieht ihn, er ist gelb, weil dort brennt der Kohlenstoff noch. Und man hat vorher im Triebwerk Rußablagerungen drin. Das hat dazu geführt, dass man also die Falcon und Falcon Heavy nur 5-mal wiederverwenden kann. Und bislang, glaube ich, sind sie auch nur 3-mal wiederverwendet geflogen, weil sie halt Angst vor diesen Rußablagerungen haben. Sie sind wohl daran, auch diese Triebwerke zu reinigen und damit den Zyklus von den 3 auf 6 dann zu erhöhen. Aber man muss Arbeit da reinstecken, wogegen die Methantriebwerke, die fliegen bis zu 100 Mal mit minimaler Reinigung. Natürlich muss man prüfen, hat es Risse gegeben und so weiter und so fort, ganz klar. Aber im Prinzip die großen, teuren Geldausgaben, die sind bei diesen Methantriebwerken nicht da. Und das ist nun dieses Mal das erste Mal geflogen, war zwar nur ein Hopp von, 50, 100 Metern, aber es ist geflogen. So, das sind 4 Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, mal unabhängig davon, dass ihnen in einem Test die Crew Dragon explodiert ist. Auch da weiß man mittlerweile, woran es lag. Es war ein Rückfluss aus Treibstoffleitungen, die zu einem hässlichen Gemisch geführt haben, woraus es explodiert ist. Und dort wollte man halt die Reusage so hoch halten, dass man dort mit Ventilen gearbeitet hat, weil man das testen kann. Man macht das Ventil auf, dann läuft dieser Super Draco-Triebwerk, dann Hypergol, dann macht man das Ventil wieder zu, dann hört es wieder auf. Bloß da hat es getropft und dann hat sich da was gesammelt, da hat man aufgemacht, schob es rein, wop, knallte das Ding weg. Und jetzt geht man da wohl hin und setzt wie bei allen früheren Weltraummissionen an dieser Stelle eine Trennscheibe rein, die tatsächlich eine Abdichtung schafft. Aber damit ist dieser Test unmittelbar vorher nicht möglich, sondern man testet das Ding. Da muss man alles reinigen, setzt die Berstscheibe ein, die dann erst wieder birst heißt es, oder? Wenn das nächste Mal ein Testlauf ist. Das Triebwerk muss ja hoffentlich nie funktionieren, obwohl das wird als Retrofire auch verwendet, oder? Weiß ich nicht so genau. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert um die Kuhkapsel. Wird Zeit, dass ich mein Modell der Kuhkapsel bekomme. So, also da an der Stelle hat es Verzögerungen gegeben. Das ist natürlich, weil da Menschen mitfliegen sollen, ist das medial das Stärkste. Aber diese wirklichen wirtschaftlichen Auswirkungen von dem, was dort passiert ist, das haben die Leute leider nicht so verstanden. Eines der besten Jahre für SpaceX, was wir jemals gesehen haben. Finanziell mit Sicherheit auf einem extrem guten Wert. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.